Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Tommy Haas, glaube 2-7 oder so ungefähr in dieser Ecke, als man noch 4-3 Formate hatte. Wenn Menschen Selbstgespräche führen, ist unser erster Gedanke ja, dass sie möglicherweise nicht alle Tassen im Schrank haben. Also der Klassiker dieses Phänomens wäre ja Harvey, mein Freund Harvey, dieser unsichtbare Hase, der mit dem Menschen da um die Häuser zieht, jedenfalls denkt er es. Und wenn du in der Straßenbahn so jemanden siehst, der so vor sich hin murmelt, du siehst und hörst den vor sich hin, und dann denkst du ja auch, stimmt mit dem was nicht. Meistens haben sie nur einen Knopf im Ohr und telefonieren. Auf der anderen Seite aber führen wir alle, also gut, ich weiß nicht, ob es für alle zutrifft. Ich sage jetzt einmal, die meisten von uns führen ab und zu mal Selbstgespräche. Oft dann, wenn wir vor einer schwierigen Herausforderung stehen, passiert mir jedenfalls ab und zu mal, dass ich mir dann so mein eigener Coach werde und mir so Handlungsanweisungen vor mich hin spreche. So, in der Sportpsychologie, und anderswo vielleicht auch, weiß ich gar nicht, ist das Selbstgespräch, ich schätze nicht so, wie Tommy Haas das angewandt hat, aber tatsächlich eine entwickelte und empfohlene Methode, um Selbstvertrauen aufzubauen. Ich habe mich ein bisschen auf der Seite des Bundesinstitutes für Sportwissenschaft schlau gemacht. Der Sportler steht ja vor der Herausforderung, nämlich jetzt dieses Spiel zu gewinnen oder eine Piste als Erster runterzukommen oder so. Und nun identifiziert man bei Leistungssportler schon mal das Phänomen irrationaler, selbstvernichtender Gedanken. Heißt, in deinen Gedanken machst du den Gegner noch ein bisschen stärker, als er eigentlich ist, oder dich noch ein bisschen schwächer, als du eigentlich bist. Die Folge, du verlierst dein Selbstvertrauen. Jenes aber, das Selbstvertrauen, ist entscheidend, um zu gewinnen. Natürlich kann man auch mit Selbstvertrauen verlieren, aber man kann nur sehr schwer ohne Selbstvertrauen gewinnen. Auf der Seite dieses Institutes jetzt werden da so ein paar Techniken benannt. Ich habe das mal gelesen, das ist nur so viel, aber zum Beispiel die Technik des Gedankenstopps. Ja, also der Sportler lernt, so negative Gedanken zu stoppen und durch positive zu ersetzen. Fragt man sich bei ihm ein bisschen, wo genau tut er das, aber ganz zum Schluss dann. Ne? Wenn du in Gedanken unterzugehen drohst, ersetzt du diese Gedanken bewusst durch Gedanken, in denen du die Situation meisterst. Oder eine Technik, die wurde dort Rationalisierung genannt. Also du lernst, die Situation, in der du gerade steckst, bewusst ein bisschen von außen zu betrachten und sachlicher einzuschätzen. Zum Beispiel, indem du auf Situationen aus der Vergangenheit zurückgreifst. Ja, du kannst das, denn das hast du im Training auch gekonnt. Oder rationalisieren im Sinne von, wenn du den nächsten Punkt nicht machst, kannst du den Satz immer noch gewinnen. Und dann kommt etwas Druck raus da. So. Er hat, wie gesagt, irgendwie seine eigene Technik da entwickelt. Er motzt sich einfach an, aber zum Schluss führt es ja trotzdem, irgendwie pusht ihn das ja trotzdem hoch. Vielleicht würde das, was er macht, am ehesten noch zur Selbstmotivation passen. Das wäre auch eine dritte Technik. Er sagt ja da Kämpfe, ne? Also das klischeehafte Chaka würde man da vielleicht verorten. Selbstmotivation, aber auch so Selbstanweisungen, die du nicht nur denkst, sondern laut aussprichst. Also früher ans Netz gehen, geh früher ans Netz, linke Seite zumachen, was immer man sich so sagen kann, um es dann beim nächsten Mal anders zu machen als vorhin gerade. Also im Selbstgespräch, so die Theorie und in der Praxis, glaube ich, funktioniert das nicht selten, überzeugt sich der Sportler von seiner eigenen, wie es da heißt, Selbstwirksamkeit. Indem er das eigene Handeln kommentiert, seine Gedanken ordnet, negative identifiziert, er versucht sie durch positive zu ersetzen, sich Anweisungen gibt, Pläne für sein Handeln macht, so. Du sprichst sozusagen laut aus, was dir jetzt mal einer sagen muss, ist aber kein anderer da. Deswegen sagst du dir es selbst. Manche sagen ja, beten sei so eine Art Selbstgespräch. Weil ist ja kein anderer da, sagen sie sich. Wirkt aber, weil du glaubst, dass einer da ist. Aber im Grunde sprichst du nur mit diesem unsichtbaren Hasen da. Fühlst dich aber irgendwie besser. Und dann kannst du dir selbst Mut und Selbstvertrauen irgendwie zusprechen. So, in diesem Ansatz, dass Gebet nur ein Selbstgespräch ist, dem stimme ich nicht zu. Das möchte ich heute gar nicht sagen. Denn ich glaube, da hört einer zu. Darum ging es vor 2 Wochen. Und ich glaube auch, ab und zu sagt er uns sogar was. Darum ging es letzte Woche. Aber als dritter Aspekt des Gebetes ist auch das wichtig zu sagen. Gebet ist tatsächlich auch Selbstreflexion. Und das ist eine wertvolle Seite des Gespräches mit Gott. Oder wenn man jetzt mal beim Selbstgespräch bleibt, vielleicht beim Gespräch vor Gott sozusagen. Beim Beten sagst du tatsächlich auch dir selber was. So, darum heißt diese Predigt jetzt, ich bitte mich. Nicht nur du bittest und Gott handelt oder Gott bittet dich was und du handelst, sondern auch du forderst dich selbst zu etwas auf. Und tatsächlich gibt es ein Gebet in der Bibel, das diesen Aspekt sehr betont. Gibt es vielleicht noch mehr, aber das, auf das bin ich als erstes gestoßen. Es sind 2 Psalmen, aber selbst ein Anfänger merkt, wenn er die hintereinander liest, die gehören aber wohl zusammen. Es kommen nämlich dieselben Worte drin vor. Und ich lese dieses Gebet jetzt gleich mal vor, es ist Psalm 42 und 43. Und ihr achtet mal auf die Selbstgesprächsanteile da drin. Der Hintergrund dieses Gebetes ist eine Notsituation, aber man kann jetzt nicht mehr rekonstruieren, was denn dem armen Menschen oder der armen Menschin da jetzt passiert ist. Klar ist aber, der Mensch fühlt sich in diesen Schwierigkeiten von Gott verlassen. Und von Menschen irgendwie auch. Also die machen sich eher lustig darüber, dass er so von Gott verlassen ist. Also man kann sagen, der Mensch ist allein. Der ist sehr allein. Ich habe so eine Doktorarbeit darüber gelesen, also nur den Anfang, aber da hieß es, ein Mensch, der desintegriert ist. Also allein. Psalm 42 und 43. Jetzt merke ich gerade, dass ich das hier gar nicht stehen habe, also lese ich es so vor. Ich gehe gleich nochmal so da durch, ja? Ist jetzt egal, wenn ihr hier schon merkt, was gleich passieren wird. Für den Dirigenten ein kunstvoll gestaltetes Lied von den Korachitern. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen und dort vor Gottes Angesicht stehen? Tränen sind meine einzige Speise Tag und Nacht. Ständig fragt man mich, wo ist denn nun dein Gott? Ich erinnere mich an frühere Zeiten, lasse meine Gedanken und Gefühlen freien Lauf. Wie schön war es doch, als ich mein Volk zu Gottes Heiligtum führte, begleitet von Jubel und Dank im feierlichen Festzug mit vielen Menschen. Jetzt mal kurze Frage an die Technik. Kannst du einfach mit dem Cursor das so hochschieben, also nicht weiterklicken, sondern nur so manuell hochschieben? Ich glaube, das geht. Wenn es nicht geht, sag mir, dass es nicht geht. Ja. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und hilft. Mein Gott, tiefe Trauer bedrückt meine Seele. In der Ferne des Jordanlandes und des Hermongebirges denke ich an dich. Vom Berg Misa aus gehen meine Gedanken zu dir. Gewaltige Wassermassen brausen und tosen, so als riefe eine Flut die andere herbei. Du hast sie geschickt, deine Wellen und Wogen rollen über mich hinweg. Es geht noch weiter. Und dennoch, am Tag wird der Herr mir seine Gnade schenken und in der Nacht begleitet mich sein Lied, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Zu Gott, meinem Fels, will ich sagen, warum nur hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig meinen Weg gehen, bedrängt von meinem Feind? Der Hohn meiner Feinde zerfrisst mich wie eine tödliche Krankheit. Den ganzen Tag spotten sie. Wo ist denn nun dein Gott? Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott. Hier würde jetzt übrigens Psalm 43 anfangen. Verschaffe mir Recht, o Gott, und führe meinen Rechtsstreit gegen ein Volk, das keine Güte mehr kennt. Rette mich vor dem Mann, der betrügt und Unrecht übt. Du bist doch der Gott, bei dem ich Zuflucht finde. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig meinen Weg gehen, bedrängt von meinem Feind? Sende mir dein Licht und deine Treue, damit sie mich begleiten und mich zurückbringen zu deinem heiligen Berg, zu deiner Wohnung. Dann werde ich vor Gottes Altar treten. Ja, ich will zu Gott kommen, der mich mit Jubel und Freude erfüllt. Dich will ich loben beim Spiel auf der Harfe, dich, mein Gott. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott. Okay, heute gehe ich jetzt relativ unkreativ, sagen wir mal, einfach Vers für Vers durch dieses Gebet. Klingt ein bisschen langweilig, klingt auch so, als ob es lange dauert, wird aber nicht so lang und ist auch spannend, zumindest wenn du dich ein bisschen in eine solche Situation reindenken kannst, wo sich so irgendwie die Schwierigkeiten deines Lebens so um dich zusammenziehen und Gott sich scheinbar nicht mehr meldet oder vielleicht hat er sich ja noch nie gemeldet, aber auch jetzt meldet er sich nicht und von Menschen, also die, von denen kannst du im Moment irgendwie scheinbar keine Hilfe erwarten. Die sagen dir eher, komm, gib auf. Und ich werde euch, wenn ich dann so durchgehe, ab und zu an die Sportpsychologie erinnern. Und mein Ziel wäre, dass du tatsächlich davon lernst, wie man beten könnte. Oder wenn du noch nie gebetet hast, wie du damit anfangen könntest. So, jetzt mal gucken, ob ich hier, wenn ich hier klicke, wieder an den Anfang komme. Ja. Am Anfang, da, den ersten Satz lasse ich weg, aber dieses hier, ist es ja noch kein Selbstgespräch. Ne? Lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. Hier wird Gott angesprochen, das Gebet richtet sich nach oben. Einer hat Durst nach Gott, wie so ein Hirsch nach Wasser lechzt. Das ist ja ein komisches Bild. Das mit dem Hirsch, das verstehen wir in der Regel falsch. Also ihr dürft nicht ein Zwölfender auf so einem Ölgemälde in oberbayerischer Waldlandschaft vor Augen haben. Das ist nicht das Bild. Das wäre ja, dieses Tier würde ja gerade so für Selbstvertrauen, und jetzt trinkt er da halt aus dem Bach. Gemeint ist ein Hirsch, das heißt da in dem Gebiet, wo das entstanden ist, wahrscheinlich gar nicht Hirsch, so ein in Trockenheit nach Wasser suchendes Tier, das so einen vertrockneten Flusslauf entlang stackst. Und wenn es nicht bald Wasser findet, dann wird dieses Tier in der Steppe oder Wüste da sterben. Das ist das Bild. Also es ist ein Bild von Schwachheit und Angewiesenheit darauf, Wasser zu finden. So geht's dem oder der. Der ist am Ende. Und der Durst richtet sich nach Gott. Der ist aber nicht zu finden. So, und jetzt beginnt schon im zweiten Satz das Selbstgespräch. Das weiß ich gar nicht, ob man das sind zum Teil gar keine betenden Sätze mehr. Das gehört aber zum Gebet. Der redet in einer gewissen Distanz von sich selbst. Er sagt nämlich, meine Seele dürstet. Seele ist im hebräischen Denken nicht etwas, was der Mensch hat, sondern etwas, was der Mensch ist. Also meine Seele, das bin eigentlich im hebräischen Denken ich. Und trotzdem macht das einen Unterschied, ob ich sage, ich bin am Ende, oder ob ich ein bisschen Distanz aufbaue und sage, meine Seele, die ist am Ende. Meine Seele leidet, meine Seele verdurstet, meine Seele hat Sehnsucht. Da, probier das mal, da ist ein gewisser Abstand zu sich selbst. Tommy Haas sagt ja Hasi, ne? Hasi, so schaffst du das nicht. Ja? Also dieser Abstand zu sich selbst. Hasi, so kannst du nicht gewinnen. Etwas daran hilft, sich selbst so ein bisschen zu sich selbst zu distanzieren. Du gehst den Gedanken so ein bisschen raus aus der Sache und schaust von außen drauf. Du trittst mal neben dich und fragst dich, was ist eigentlich mit dem oder der? Was ist eigentlich mit meiner Seele? Was ist eigentlich mit meiner Seele? Was ist denn mit dem Christoph da? Wenn ihr nicht wisst, dass ich so heiße, so heiße ich. Also was ist mit diesem Christoph? Was macht denn den so fertig? Ich schaue mir das so ein bisschen von außen an. Es ist der Beginn eines inneren Dialoges. Und dann formuliert er seine Sehnsucht. Nee, das ist noch hier oben. Wann endlich, ne? Steht da irgendwo. Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen? Also offensichtlich ist er weit weg von dem Ort, wo er sonst Gott schon mal getroffen hat. Wenn man das in dieses frühjüdische Denken sich so reindenken kann, dann weiß man, der Tempel, ja, da triffst du Gott. Jetzt ist er ganz woanders offensichtlich. Er oder sie weint viel. Und dass Gott nicht hilft, das fällt sogar anderen schon auf. Und die machen sich lustig. So Dinge nicht nur zu fühlen, sondern sie auszusprechen oder aufzuschreiben, tut übrigens gut. Man könnte ja auch denken, ja, das zieht dich ja noch weiter runter. Ja? Also so wie der Tommy da sich da selbst fertig macht. Aber wenn es da ist, dieses Gefühl, dann hilft es zu sagen. Dann muss es auch mal gesagt werden. Du leidest an dem Schweigen Gottes, okay, dann bricht doch wenigstens das Schweigen von deiner Seite. Nennt man dann Klagen. Und so traurig Klagen ist etwas Gesundes. Tommy hat's geholfen. Der zieht sich ja seltsamerweise damit nicht runter, weil irgendwie ist da was Kraftvolles drin, in dem der sich so anmotzt selbst. Um deine Gedanken ordnen zu können, müssen sie offensichtlich manchmal einfach mal gesagt werden oder noch strukturierter aufgeschrieben werden, so dass du deine Seele reden hörst. Das wäre so ein, das meine ich tatsächlich als Praxistipp. So, jetzt kam was Neues. Ich erinnere mich an frühere Zeiten. Ja, da ist, das könnte man jetzt vielleicht sagen, ist so der Gedankenstopp. Vorher klagte er und jetzt, ich erinnere mich an frühere Zeiten. Das ist ja schon in der Form, von der Formulierung her ein Selbstgespräch, ja. Ich erinnere mich. Also, ich ersetze negative Gedanken meiner Seele durch positive Gedanken. Darin liegt Potenzial. Vielleicht nicht sofort, um aus der Situation rauszukommen, aber um in der Situation nicht unterzugehen und aufzustehen. Ich erinnere mich, dass es mal anders war. Ja, ich habe das schon mal gemeistert. Ich habe schon mal erlebt, dass Gott hilft. So wie die Not jetzt Realität ist, ja, das ist sie, aber Glück war auch schon mal Realität. Ich erinnere mich daran. Und daran muss man seine Seele manchmal erinnern, in so einem Dialog. Denk mal dran, wie das war. Im Erinnern liegt eine Saat für Hoffnung. So, und dann kommt der Satz, weshalb ich den ganzen Psalm überhaupt ausgesucht habe. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und hilft. Also aus der Erinnerung wird eine Selbstaufforderung. Selbstgespräch. Das ist nicht Selbstüberlistung. Also sich was einreden, sich an den eigenen Haaren aus dem Schopf ziehen, sondern ich habe was erlebt, ist schon lange her, war aber schon mal so. Ja, jetzt ist es nicht so, aber da ist noch etwas in mir, das glaubt, dass es wieder so sein kann. Da ist auch was anderes, das glaubt es nicht mehr, das verzweifelt, aber darum sage ich es mir selbst. Gerne laut übrigens. Macht das irgendwo, wo keiner zuhört, oder schreibt es auf, wie gesagt. Nicht, weil du es dadurch dann wahr machst, dass du es laut sagst, sondern weil du dich, wenn es denn wahr ist, dadurch dran festhältst. So, und hier zeigt sich, glaube ich, ein Unterschied zu diesem Sportpsychologie-Beispiel. Es geht ja hier letztlich nicht nur um Selbstvertrauen gewinnen, sondern um Gottvertrauen gewinnen. Ja, ich werde ihm noch danken, ihm, der dann geholfen hat. Denn Glauben bedeutet im Wesentlichen Vertrauen. So. Und ich glaube, dass es zum einen wichtig ist, den Unterschied zu sehen zwischen Selbstvertrauen und Gottvertrauen. Aber, jetzt revidiere ich das wieder ein bisschen, ich finde es schon wichtig, dass wir das zusammenhalten. Also aus dem Gottvertrauen entsteht Selbstvertrauen oder etwas Ähnliches wie Selbstvertrauen. Nenn es Mut. Also innere Kraft, und die hat ja mit dir was zu tun, aufzustehen, weiterzugehen. Die hat aber sozusagen mit dem Gottvertrauen nochmal ein anderes Fundament, als dass du nur an deine Selbstwirksamkeit glaubst. So. Selbstvertrauen, das aus Gottvertrauen kommt. Und jetzt weiter in dem Gebet. Er richtet sich jetzt wieder nach oben, ne? Mein Gott. Aber man könnte auch sagen, oh, es geht wieder runter. Tiefe Trauer bedrückt meine Seele. So. Der sackt wieder in ein Loch, oder wie? Das hat er sich doch gerade. Ja, natürlich. So ist das. Also, was erwarten wir? Ein notvolles Selbstgespräch sieht doch so aus. Das ist so ein Dialog. Das ist ein Hin und Her. Das ist ein Kampf. Das ist ein Um-sich-Drehen. Und das darf auch so sein, weil das Leben ist irgendwie kein Tag am Strand. Jedenfalls bei ihm im Moment nicht. In seinen Gedanken fasst er Mut und dann geraten sie wieder in Zweifel und so. Er ist weit, weit weg von da, das sagt er hier, ne, wo er eigentlich meint hinzugehören. Hermongebirge, Jordanland, das ist, wenn man von Jerusalem aus denkt, da in Richtung Norden und Jordanien, Nordosten, was kommt da oben? Ja, Syrien oder so. Also da ist nicht das Zentrum aus jüdischer Sicht so. Er fühlt sich nicht da, wo man Gott treffen kann. Und jetzt ist er in Not, ja, Wassermassen, Fluten, ist ja auch ein bisschen, ne? Eben hat er noch Durst, jetzt ertrinkt er quasi. Und es ist auch seltsam, aber eigentlich auch ganz normal, dass er glaubt, das kommt alles von Gott, das Schlechte hier. Also der schickt mir das alles, ne? Der sehnt sich nach Gott, aber da ist auch das Gefühl, der macht mich fertig. Ist das irgendwie schizophren? Kann es vielleicht sein, aber erstmal ist es gesund. Es ist einfach ganz normal. Es ist so wild, sozusagen, ist ein Glaube, der glaubt, dass es nur einen Gott gibt. Weil dann habe ich nicht mehrere Götter und der Gute, der schickt mir das Gute und der Böse schickt mir das Böse. Das ist einfacher zu denken. Wenn du aber sagst, nee, es gibt einen, dann denkst du es zusammen und dann kommen diese Dinge manchmal zusammen, das Lob Gottes und die Anklage Gottes. Und die ist deswegen sozusagen logischerweise Teil der Klage. Also lass das ruhig zu. Das klingt irgendwie nicht produktiv, aber Tommy Haas klingt auch nicht produktiv, wenn er sagt, du Vollidiot, ich kann es nicht. So, für wen tue ich das? Ja. Ist das sinnvoll? Nein, aber ist ehrlich. Und irgendwie dann doch wohl wieder sinnvoll. Weil so fühlt er sich eben gerade. Und dann, ihr merkt, es dreht sich immer ein bisschen, aber wieder Gedankenstopp. Und den Satz finde ich so schön, deswegen lese ich ihn nochmal ganz vor. Am Tag wird der Herr mir seine Gnade schenken und in der Nacht begleitet mich sein Lied. Ein Gebet zum Gott meines Lebens. Also wie schön ist das denn? Finde ich das nur schön? Oder also in der Nacht begleitet mich sein Lied. Dieser Gedanke hat vielleicht das Zeug, so negative Gedankenabwärtsspiralen aufzufangen und zu ersetzen durch positive Gedanken. Ein Lied ist ja nicht viel, ne? Also wenn du untergehst, ein Lied, ja. Aber stell dir vor, du kannst in der Dunkelheit sagen, was ich noch höre, ist Gottes Lied. Ich höre ihn noch singen. So, hilft das? Er hilft mir im Moment irgendwie nicht, aber das höre ich noch. So wie die Mutter am Bett des Kindes, die kann nicht machen, dass irgendwie das Fieber runtergeht. Das kann die Mutter nicht machen. Sie kann auch noch nicht mal machen, dass das Monster unter dem Bett weggeht. Aber solange sie da ist und singt, hat das Kind einen Halt. Also ich fand das einfach irgendwie schön. In der Nacht begleitet mich sein Lied. Wenn du weggenickt bist vorhin, könntest du jetzt kurz aufwachen und dir das merken. In der Nacht begleitet mich sein Lied. Okay, und es geht wieder runter, ja? Warum nur hast du mich vergessen? Ja? Warum muss ich so traurig meinen Weg gehen, bedrängt von meinem Feind? Warum? Man könnte sagen, er geht runter, aber man könnte auch sagen, nee, der bäumt sich auf. Also da ist eine Warum-Frage. Der nimmt sich sogar was vor. Ja? Zum Gott, meinem Fels, will ich sagen. Das werde ich dem, das muss dem mal jemand sagen. Also das werde ich dem mal sagen. Warum ist das so? Den will ich mal fragen. Warum muss das denn eigentlich alles sein? Warum muss ich mir das anhören, was die Leute sagen? Also da ist irgendwie Wut und das hat auch Kraft. Und jetzt wieder, wie so ein Anker in diesen drei Psalmen, in diesen zwei Psalmen, diese drei Abschnitte, die immer gleich sind. Diese Selbstaufforderung. Was bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und hilft. Also ich will da nochmal darauf hinweisen, merkt ihr diese innere Distanz zu seiner Situation, die immer in diesen fettgedruckten Versen hier vorkommt? Das könnte man ja Rationalisierung nennen, ne? Vielleicht steckt das so ein bisschen drin. Das klingt ja ein bisschen wie, ich wundere mich ein bisschen über dich, meine Seele, ne? Also du bist schon ein bisschen sehr verzweifelt, also es ist fast so, als ob er von außen betrachtet sagen muss, dein Klagen hat ist berechtigt, aber es hat auch ein bisschen was Irrationales. So, was bist du so... Wassermassen, komm schon. So, weiß nicht, ob ich das nur da so höre. Vielleicht höre ich das, weil ich das von mir kenne, dass ich ein bisschen gelernt habe, manchmal meine eigenen Ängste nicht ganz so dramatisch zu nehmen, wie sie sind. Also ich meine, wenn du so ein emotionaler Typ bist, dass du vielleicht gelernt hast in deinem Leben, dir selbst manchmal zu sagen, ganz so schwarz ist es nicht. Was bist du so bedrückt? Es ist schwer, ja, aber warum stöhnst du so verzweifelt? Und das ist manchmal besser, wenn wir uns selbst das sagen, als wenn ein anderer uns das sagt. Weil irgendwie, ich habe fast das Gefühl, wir sind die Einzigen, von denen wir uns sowas sagen lassen. Denn immerhin sind wir selbst die, die uns am besten kennen. Und man kann uns ja nicht vorwerfen, wir würden uns selbst nicht ernst nehmen. So, mein Leid ein bisschen relativieren, ein bisschen kleiner reden oder ins rechte Licht rücken, ja, das kann vielleicht nur ich selber, weil bei den anderen würde ich mich aber verletzt fühlen, wenn die das so sagen. Könnte sein. Rationalisierung irgendwie. So, und jetzt wendet er sich wieder bittend an Gott. Verschaffe mir Recht, oh Gott. Ja, da flammt jetzt wieder Hoffnung auf, dass ihm dieser Gott doch zu seinem Recht verhelfen wird. Er sagt da so Sachen wie, rette mich, hilf mich mir gegen diese gemeinen Leute. Da muss man übrigens bei dem Psalm sich dran gewöhnen, dass die manchmal auf den bösen anderen rumhacken. Bei dem Psalm, den wir vorhin vorgelesen haben, war das auch so. Interessanterweise wird das ja in den Liedern, die wir dann aus dem Psalm machen, da kommt das ja nicht mehr so vor. Ist vielleicht auch ganz richtig, weil da ist einfach jemand ehrlich und der schimpft auf die bösen anderen. Ist die Frage, ob man daraus eine Theologie machen muss. So, aber es ist erlaubt. So. Und dann sagt er das Gott, ne, so, eigentlich bist du doch so einer, bei dem man Zuflucht finden kann. Ja, warum verstößt du mich? Sende mir dein Licht, leite mich, bring mich zurück nach Hause zu dir. Er denkt mit Sicherheit an den Tempel. Da will er wieder hin. Also, aus dem ganzen Gebet wird erstmal nicht die Erfahrung, dass Gott jetzt irgendwie hilft und ein Wunder tut und alles ist gut. Aber es wird die neue Hoffnung, dass Gott es vielleicht doch tut. So. Ich weiß, es gibt schon auch Zeiten, da verstummt man, da bittet man Gott nicht mehr. Weil man einfach keine Kraft mehr dazu hat. Und das darf auch so sein. Aber ich kenne auch das andere, dass, obwohl die Scheiße, in der man ist, immer noch die gleiche ist, man plötzlich doch wieder Hoffnung hat und anfängt, Gott zu bitten. So, obwohl sich gar nichts geändert hat. Obwohl das, was immer unbeantwortet blieb, immer noch unbeantwortet ist und trotzdem. Ja, ich glaube, es gibt im Leben Dinge, da muss man eher lernen, die zu akzeptieren. Und es gibt Dinge, da darf man nicht lernen, sie zu akzeptieren. Da darf man sich nicht dran gewöhnen. Es ist eine Kunst, das zu unterscheiden. Hier aber gewöhnt er sich nicht und sagt, nein, ich wieder bitte ich. So, das Gute, das Gebet endet da nicht. Denn es endet erstmal wieder mit einer Anweisung an sich selbst. Also nicht nur bei bitte, bitte Gott, sondern wieder kommt er zu sich selbst, Selbstgespräch. Dann werde ich vor Gottes Altar treten. Ja, ich will zu Gott kommen, der mich mit Jubel und Freude erfüllt. Das ist so ein bisschen wie, ich werde trotzdem gewinnen. So, Tommy Haas. Hat er, glaube ich, sogar gewonnen. Das ist dieses Selbstvertrauen, das aber ganz eng an Gottes Hilfe gekoppelt ist. Ne? Er spricht ja hier auch wieder Gott an, dann im nächsten Satz. Aber es endet eben nicht bei bitte, bitte, sondern es endet bei ich werde. Wie steht's hier? Dann werde ich. Darf ich mal fragen, wenn du dich jetzt irgendwo in dem hier wiedergefunden hast, mit deiner Situation, wenn es Dunkles gibt, Schwierigkeiten, vielleicht ist es nicht gerade Wassermassen und du ertrinkst, aber du sagst, da drin, das ist schwer für mich. Und da ist auch göttliches Schweigen und ich wäre gern ganz woanders oder so. Darf ich einfach mal fragen, wie vollendest du diesen Satz? Wie geht er bei dir weiter? Dann werde ich. Also kannst du dich mal kurz in die Zukunft beamen, in der das überwunden ist. Du bist da raus, ja? Das, was du dir erhofft hast, ist passiert oder zumindest du bist aus dieser Notsituation raus. Jetzt bist du da. Was wirst du dann? Wie würdest du den Satz zu Ende machen? Dann werde ich. woran würde ich merken, wenn ich dich treffe, dass dir geholfen wurde? Ich hätte das gar nicht mitgekriegt, aber jetzt sehe ich dich. Was würde ich dich dann tun sehen? Wie würdest du dann reden? Was würde ich dich sagen hören? Was siehst du dich tun in dieser guten Zukunft? Dann werde ich. Mach den Satz mal zu Ende. Die Sportpsychologie sagt Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Das ist nicht ganz das Gleiche, aber es ist ein bisschen was Ähnliches. Denn aus deiner Überzeugung, eines Tages werde ich, kommt die Kraft, heute zu handeln. Das Selbstgespräch, das kann was. Bete mal so. Gerade wenn du glaubst, dass Gott sehr wohl da ist und dir zuhört und dass er mit dir kommuniziert, dann kannst du ja so beten in dem Wissen, dass es nicht nur ein psychologischer Trick ist. Und wenn es nur einer ist, schadet er nichts. Du ordnest deine Gedanken, indem du aussprichst, was los ist. Du schaust von außen drauf und fragst deine Seele, was ist denn mit dir? Wie geht's denn dir eigentlich? Und dann gibt's da irrationale Ängste, da merkst du, ja, die kann ich ein bisschen zügeln. Es ist schlimm, aber es ist nicht so schlimm. Und dann gibt's da Erinnerungen, an die kannst du dich erinnern. Das kannst du deiner Seele mal sagen. Da gab's auch andere Realitäten. Und dann gibt's gute Gedanken, die ersetzen, die dich runterziehen. Und einer ist vielleicht das Lied Gottes, das kann man noch hören. Ja, das kann man nachts leise hören. Da kannst du dich selbst auffordern, dich in die Zukunft zu denken und zu glauben zu wollen, dass die möglich ist. Ich werde. Eines Tages werde ich. So, und es endet wieder mit diesem Refrain. Was bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott. Denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und hilft. Ihr habt jetzt einfach 2 Minuten Zeit, da ist es still. Vielleicht läuft ein bisschen Musik, aber vielleicht reflektier, worüber du nachdenken möchtest. Vielleicht magst du auch ein Gebet sprechen, still für dich. Aber du kannst auch einfach diesen Gedanken mal zu Ende denken. Ich werde. Ja, was wirst du dann?
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.